Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Heute mit Katja Bigalke und ich bin ausnahmsweise alleine im Studio, ohne einen meiner reizenden Kollegen Martin oder Markus. Ist ein bisschen schade, aber vielleicht passt dieser Alleingang auch ganz gut zu unserem Topic. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit Narzissmus. Der soll zugenommen haben in unserer Gesellschaft, was einige Studien darauf zurückführen, dass sich, wie sollte es auch anders sein, vor allem die Millennials so gerne und so viel mit ihrer Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken beschäftigen und in ihrer Selbstverliebtheit dann noch unterstützen werden von sogenannter Ego-Tech. Das schauen wir uns an und bei dieser Gelegenheit mein Selfie mit dem schmeichelnden Warmfilter, den können Sie auch gerne auf Twitter liken und retweeten. Was erwartet Sie noch in dieser Sendung? Wir besprechen einen Fall, der im Sommer dieses Jahres vor dem Supreme Court der USA verhandelt wird. Da geht es um die Frage, ob dem US-amerikanischen Staat in Zukunft Zugriff auf Daten von Nutzern gewährt werden soll, die US-amerikanische Unternehmen in anderen Ländern verwalten. Und wir erforschen die Geschichte des ersten viralen Videos der Welt, das entgegen aller Erwartungen sehr, sehr erfolgreich wurde. Bad Day heißt das. Netzmusik haben wir natürlich auch. Von iTenna 77 stammt der erste Titel Waveforms.
I turned to electronic music mainly because I found I couldn't get the kinds of sounds I wanted with live players and ordinary instruments. I wanted very fast running passages, complicated rhythms which players can't perform. I wanted pitches which lie in between the pitches of the regular instruments, and I wanted particularly sound qualities which no instrument or combination of instruments can really produce.
Topic.
Sie sehen gut aus, fahren an die schönsten Strände der Welt und in die coolsten Städte, die Influencer. Ihr aufregendes und vor allem schönes Leben, das teilen sie, diese Social-Media-Starlets, sehr gerne und vor allem auch bei Instagram. Eine ganze Generation wächst so mit diesen permanent immer perfekten Bildern von eigentlich ziemlich normalen Menschen auf, die einem aber suggerieren, auch du kannst ein Star sein, du kannst alles haben. Und dieses Spiel mit der Selbstbestätigung, das hat längst auch die Wirtschaft als Geschäftsfeld entdeckt. Das Ego der Konsumenten, das rückt in den Blick von Unternehmen. Sie liefern nun Technik und Dienste zur Selbstinszenierung. Und Theresa Sickert hat sich mal angeschaut, was es da für neue Geschäftsmodelle gibt.
This morning, something happened, which absolutely infuriated me. I have not felt these emotions in one time.
Das ist Ellie Darby, eine Influencerin, also ein Social Media Starlet mit genug Followern und Reputation, um für Werbung und Vermarktung interessant zu sein.
Let me take a selfie.
Hübsche Werbeposts werden gegen Geld, Klamotten, Make-up und Reisen getauscht. Auf ihren Kanälen bei YouTube und Instagram teilt Darby dann genau diese schönen Dinge. Aber die Influencerin kann auch ganz hässlich werden.
I was angry, I was sad, I was upset, I was anxious, I was embarrassed, I felt humiliated. So many emotions going through me that I should never have had to feel in the first place.
Darby ist wütend und fühlt sich gedemütigt. Der Grund? Ein Hotelbesitzer, der die Influencerin nicht für lau in seinem Hotel übernachten lassen möchte. Der Hotelier stellte stattdessen in einem öffentlichen Facebook-Post die Frage, wer denn dann während ihres Aufenthalts das Hotelpersonal bezahle. Provokation pur für Ali Darby, obwohl ihr Name im Posting des Hoteliers nicht genannt wird.
If you are gonna try and roast me, I'm gonna roast you right back and guess who's gonna win?
Ist die Aufregung um diesen Vorfall vielleicht ein Generationenkonflikt? Auf der einen Seite die junge Influencerin, die eine Kränkung offensichtlich nur schwer ertragen kann. Auf der anderen Seite der Hotelbesitzer, der den Einfluss von Influencern nur schwer einzuschätzen vermag. Fest steht, die Empfehlungen der Influencer werden wahrgenommen.
Ich dachte mir gerade, jetzt zum Herbst hin kann ich euch vielleicht ein bisschen mit dem einen oder anderen Teil inspirieren. Ich habe mir jetzt einfach mal diese Hosenleggings hier geschnappt. Und zwar ist das für mich echt schon ein sehr besonderes Teil, was ich so noch nie hatte. Das ist so eine Lederleggings.
Das ist Bibi vom YouTube-Kanal Bibis Beauty Palace. Dieses Video wurde über 2 Millionen Mal angesehen. Eine aktuelle Studie vom Bundesverband Digitale Wirtschaft, kurz BDW, sagt, dass jeder Sechste der 14- bis 29-Jährigen später auch ein Produkt, das von einem Influencer präsentiert wurde, kauft. Das wären bei 2 Millionen Views eine ganze Menge verkaufte Lederleggings.
Und ich finde, dieser Lederlook passt irgendwie perfekt jetzt in den Herbst. Die habe ich von H&M.
Und die Influencer sind glaubwürdig für ihre Zielgruppe. Laut der BDW-Studie vertrauen die heute 14- bis 29-Jährigen nach den Tipps von Freunden und Bekannten und Produktbewertungen beispielsweise bei Amazon vor allem auf die Empfehlung von Influencern.
Let me take a selfie.
Aber wie vertrauenswürdig ist ein Influencer, der so wie Ali Darby für Oma ein Sterne-Hotelzimmer bekommt? Dina Taufig, erfolgreiche Instagrammerin, arbeitet im Influencer-Marketing.
Als ich Campaign-Managerin war und diese Kampagnen betreut habe, ich glaube, es waren über 100 Kampagnen auf Instagram, ich war also quasi der Mittelsmann zwischen der Brand und den Bloggern, habe ich es wirklich sehr, sehr oft erlebt, dass die Blogger meinten, Dina, vielen Dank für die Anfrage, hört sich nach einer echt coolen und spannenden Kampagne an. Aber es passt einfach nicht zu mir. Und wir haben dann natürlich nochmal versucht, vielleicht ein bisschen Geld drauf zu tun, wenn der Kunde wirklich diesen einen speziellen Blogger unbedingt für die Kampagne haben wollte. Aber ich habe es dann einfach oft erlebt, dass die Blogger abgesagt haben. Und das ist schon ein Klischee, dass Blogger für Geld alles machen, weil ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass das definitiv nicht der Fall ist.
Denn die Follower sind das langfristige Kapital der Influencer. Die darf man nicht verprellen. Die Influencer wissen um den Wert ihrer Follower und damit um den eigenen. Die Werbeindustrie hat unterdessen ihre ganz eigene Sicht auf junge Menschen.
Willkommen bei der Generation Narzissmus. Überlegenheitsgefühl, Exhibitionismus und Eitelkeit kennzeichnen das Lebensgefühl der Millennials in Deutschland.
Behauptet eine Studie der Digitalagenturgruppe Syzygy, die ihr Geld mit Marketing- und Vertriebslösungen für Unternehmen verdient. Mittels eines Persönlichkeitstests und eines Fragebogens zu digitalen Nutzungsgewohnheiten unter über 1000 Befragten will Syzygy herausgefunden haben, die Digital Natives seien narzisstischer als frühere Generationen. Die Agentur unterstellt entsprechende Ansprüche. Nur die besten Produkte und Services seien gut genug. Und das Level an Narzissmus korreliere mit der Nutzung von Social Media, On-Demand-Apps und Selfie-Posts. Influencer-Insiderin Dina Taufig.
Die Sache ist, heute ist alles authentischer und erreichbarer als früher, weil das Mädchen nebenan heutzutage kann 200.000 Follower haben.
Instagram und Co. bieten die Plattform, um sich so zu inszenieren, wie man gerne sein möchte. Du brauchst nur die richtigen Klamotten, die richtige App und das perfekte Make-up. Die Wirtschaft sieht hier Potenzial und bietet entsprechend eine ganze Reihe an Produkten und Services, mit denen man sein perfektioniertes Selbst zur Geltung bringen kann. Selfie-optimierte Kameras und Make-up, Selfie-Sticks, Instagram-fähiges Essen und alles ist jederzeit verfügbar, rund um die Uhr lieferbar. Für die Technologien zur Selbstdarstellung haben die Werbestrategen sogar schon einen eigenen Begriff erfunden: Ego-Tech. Ihr eigener Zynismus fällt ihnen dabei anscheinend gar nicht mehr auf.
Narzissten neigen dazu, andere auszunutzen, Macht über andere auszuüben und ohne Empathie zu handeln. Ego-Tech kann diese Master-Slave-Beziehung, die Narzissten gerne aufbauen, unterstützen. Man denke hier nur an Instacart, Postmates oder Uber, die eine Welt haben entstehen lassen, in der man selbst im Mittelpunkt steht. Ein Herrscher von Sklaven buhlt um jeden Kunden.
Heißt es in der Syzygy-Studie. Als ob es jungen Menschen egal wäre, unter welchen Bedingungen sie ein Produkt oder eine Dienstleistung erhalten. Doch ordnen die heute bis 30-Jährigen tatsächlich alles dem Erschaffen eines noch perfekteren Ichs unter?
Das ist eine der Fragen, die ich gleich mit dem Medienwissenschaftler Markus Appel von der Universität Würzburg besprechen werde. Gleich nach dem Titel The Star von diesem erst im letzten Jahr gegründeten Elektro-Duo Open Channel. Zu denen gibt es zwar im Netz nur äußerst wenige Informationen. Die Debütsingle The Star haben sie aber immerhin beim renommierten Digital-Label Bad Panda Records veröffentlicht. Und das kann man durchaus als Empfehlung verstehen. Beflügeln das Netz oder speziell die sozialen Medien den Narzissmus? Das ist eine Frage, die auch den Medienwissenschaftler Markus Appel von der Universität Würzburg interessiert. Im Gegensatz zu der eben erwähnten Studie dieser Digitalagentur, die ja mit einer Stichprobe gearbeitet hat, von 1000 Befragten und Persönlichkeitstests und Befragungen durchgeführt hat und so ihre Daten erhoben hat, hat Markus Appel den Zusammenhang in einer Meta-Analyse untersucht, also diesen Zusammenhang zwischen Narzissmus und sozialen Medien. Wie er das gemacht hat, das war meine erste Frage an ihn.
Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns Studien, die andere durchgeführt haben, angeschaut und quantitativ aufsummiert sozusagen, was ist denn eigentlich dran an der Hypothese, dass Leute, die Social Media intensiver nutzen, auch narzisstischer sind. Und was wir herausgefunden haben, war, dass der Zusammenhang zwar da ist, also auch über viele Studien, über 20.000 Personen hinweg auch gefunden wurde, dass der Zusammenhang aber sehr gering ist.
Bevor wir jetzt zu den Ergebnissen der Studie kommen, würde mich jetzt noch mal ganz konkret interessieren, also zum Beispiel, was für Äußerungen, welche Faktoren würden Sie denn klar als narzisstisch beschreiben? Also das muss man ja irgendwie abfragen. Wie haben Sie das abgefragt? Welche konkreten Beispiele können Sie da nennen?
Also wir haben gar nichts abgefragt. Wir haben die Studien analysiert und die haben so eine Selbstbeschreibung zugrunde gelegt. Das heißt, Personen aus der Allgemeinbevölkerung oder Studierende denen wird eine Liste an Aussagen gegeben und die kreuzen selbst an, was für sie mehr oder weniger zutrifft.
Zum Beispiel?
Da geht es also um ein übersteigertes Selbstwertgefühl zum Beispiel. Also ich bin und dann kompetenter zum Beispiel als andere. Und wenn ich viele solche Fragen in diese Richtung beantworte, dann geht man davon aus, dass das eben Ausdruck von einem höheren Narzissmus ist.
Okay, jetzt kommen wir mal zu diesen Ergebnissen. Sie haben das eben schon angedeutet, was Sie da herausgefunden haben. Sie haben ja eine Meta-Analyse durchgeführt, sich also verschiedene Studien angeguckt, die andere durchgeführt haben. Gibt es denn diesen Zusammenhang zwischen Narzissmus und der Nutzung von sozialen Netzwerken?
Dieser Zusammenhang existiert, man muss aber dazu gleich anfügen sozusagen, der Zusammenhang ist sehr klein.
Das heißt?
Das heißt, er bewegt sich im Bereich von Punkt 17, das haben wir rausgefunden. Das ist so gar nicht so unüblich in der Psychologie, aber es ist etwas, was nicht dazu anregt, eigentlich sehr übertriebene Interpretationen anzustellen. Das heißt, die Social-Media-Nutzung oder der Narzissmus, je nachdem, was man erklären möchte mit den Daten, das hängt eigentlich ganz überwiegend von anderen Faktoren ab.
Nun wird ja gesagt, die neuen Medien befördern Narzissmus. Das wird überall behauptet. Es gibt viele Artikel zu diesem Thema. Es wird auch immer wieder diskutiert. Man kann sich ja auch tatsächlich in den sozialen Netzwerken prima jederzeit bewundern lassen. Man kann auf seine Profile und Interessen zugespitzte On-Demand-Dienste nutzen, also immer so in seiner Bubble bleiben. Man kann Leute dazu bringen, mir Lebensmittel und alles, was ich möchte, nach Hause zu bringen. Mit künstlicher Intelligenz kann man zum Beispiel Alexa immer im Befehlston kommandieren, irgendwelche Dinge zu tun. Da kann man doch darüber nachdenken, ob das nicht eventuell eine gewisse Weise oder eine gewisse Ausprägung des Narzissmus befördert, oder?
Ich denke, die Fragestellung ist interessant. Genau das, was Sie sagen, sind Beobachtungen, die viele Leute teilen. Ich denke, was kritisch zu bemerken ist, ist, dass wenn man das in den Kontext von Narzissmus setzt, Narzissmus ist einerseits eine Persönlichkeitsvariable, andererseits eine Störung, eine Persönlichkeitsstörung, aber selbst die Persönlichkeitsvariable ist ja negativ gefärbt. Narzissmus ist nichts Positives, zumindest heute würde man das noch sagen. Narzissmus dazu gehört eben auch Gefühlskälte, dazu gehört ein überzogenes Anspruchsdenken. Das heißt, wenn ich dann eine ganze Generation, zu der ich möglicherweise gar nicht gehöre, wohlfeil im Feuilleton zum Beispiel dann mit dem Begriff des Narzissmus in Verbindung bringe, dann muss ich starke Argumente haben, dass das der Fall ist. Und diese starken Argumente kann die Wissenschaft nicht liefern.
Sie unterscheiden auch unter zwei verschiedenen Typen von Narzissten, nicht wahr?
Diese Unterscheidung zwischen pathologischem Narzissmus und Narzissmus als Persönlichkeit zieht sich eigentlich durch die Literatur. Das heißt, worüber wir typischerweise reden, sind nicht die pathologischen Narzissten, die eine Störung haben, die eben in der Psychiatrie und in der Psychotherapie dann vorkommt. Narzissmus ist aber auch, wird auch verwendet, um so Personen wie Sie und ich zu beschreiben und dann hat man eben höhere oder niedrigere Werte.
Auf der anderen Seite haben Sie eben selbst gesagt, Narzissmus hat keinen besonders guten Ruf. Das wird in unserer Gesellschaft eher negativ konnotiert. Ja, zum Teil natürlich auch aus gutem Grund. Das ist jetzt moralisch nicht unbedingt eine Attitüde, die total hoch im Kurs steht, dass man immer nur auf den Schein setzt und darauf, wie man auf andere wirkt. Sie scheinen das trotzdem relativ sorglos zu beobachten, dass es da immer mehr Tools gibt, genau diese Eigenschaften zu unterstützen.
Ich sehe das schon, ich habe auch Bedenken, aber ich glaube, es ist nicht schwarz oder nicht weiß. Also es ist nicht so, weil ich sozusagen diese extremen Positionen, dass man sagt, ja, die junge Generation so und so und schlimm und was zeigt die Zukunft, dass ich sage, dass es nicht wissenschaftlich unterstützt, heißt nicht, dass ich da sorglos sozusagen darauf schaue. Das ist, glaube ich, ein Fehlschluss. Das kann natürlich diese Selbstpräsentation, die führt natürlich dazu, dass man es sich im Vergleich zu anderen gar nicht erlauben kann, irgendwie Pigmentflecken zu zeigen auf Instagram. Das heißt, es ist schon so eine Vergleichprozessmentalität viel stärker der Fall. Narzissmus hat aber eben auch mit sowas wie Gefühlskälte zu tun. Und ich bemerke diese Gefühlskälte und dieses übersteigerte Selbstwertgefühl, das bemerke ich nicht, sondern eher ist es ein fragiles Gefühl. Also eher sehe ich die Gefahr darin, dass Jugendliche, die ja in ihrem Selbstkonzept weniger beständig sind, eigentlich der Gefahr ausgesetzt sind, dass ihnen die Vergleichsstandards vorgesetzt werden, die sehr hoch sind. Und dazu tragen unterschiedliche Medien natürlich bei. Das sind nicht nur Social Media, da sehe ich sehr wohl Gefahren.
So die dann doch etwas relativierende Einschätzung des Medienwissenschaftlers Markus Appel zum direkten Zusammenhang zwischen Narzissmus und sozialen Medien. Aufgenommen, abgemischt und gemastert in meiner Wohnung in der wunderschönen Stadt Philadelphia. Das sind die Worte, die der US-amerikanische Musiker Johnny Utah der Welt zu seinem neuen Album mitzuteilen hatte. Im Subtext wird er deutlich, hier geht's um heimische Do-It-Yourself-Lo-Fi-Pop-Klänge. 6 davon hat Johnny auf sein selbst betiteltes Album gepackt und Angst ist einer dieser Titel.
Besprechung.
In diesem Sommer wird in Washington D.C. am Supreme Court eine Entscheidung getroffen, die ziemlich weitreichende Konsequenzen haben könnte für das Internet, so wie wir es jetzt kennen und somit natürlich auch dann für uns alle. Was dort genau verhandelt wird, das hat mir unser EU-Korrespondent Thomas Otto erklärt.
Ja, also die Grundfrage ist, dürfen US-Ermittler auf Daten von Firmen, die in den USA aktiv sind, zugreifen, auch wenn diese Daten eben nicht in den USA, sondern außerhalb in einem anderen Land gespeichert sind? Und da geht es eben nicht um irgendwelche internen Daten der Firmen selbst, sondern um die Kundendaten, also E-Mails, Fotos, Kontakte und so weiter.
Und was ist der Hintergrund, vor dem das jetzt verhandelt wird? Da gab es ja einen konkreten Fall.
Genau, das war ein Fall, da ging es um Drogenkriminalität und da wollten die Ermittler gern Zugang erhalten zu E-Mails, die liegen auf einem Server von Microsoft, der steht allerdings nicht in den USA, da hätte man relativ einfach an die Daten kommen können, sondern der steht in Irland und Microsoft hat dann argumentiert, ja der Durchsuchungsbefehl, den ihr uns hier vorlegt, der hat in Irland keine Gültigkeit, man ist dann da darüber vor Gericht gezogen, in erster Instanz hat Microsoft verloren, in zweiter gewonnen und nun soll eben der Supreme Court darüber entscheiden, da erwartet man bis Ende Juni, dass da eine Entscheidung fällt, wie sich Microsoft dann verhalten muss.
Und welche Konsequenzen hätte das, wenn sich die amerikanischen Ermittler jetzt durchsetzen würden?
Ja, die Ermittler, wenn das sich tatsächlich so bestätigen würde, die könnten dann eben sämtliche im Ausland gespeicherte Daten abgreifen, wenn die eben von Firmen gespeichert sind, die in den USA tätig sind. Und das hieße dann damit auch, dass diese Entscheidung, also das US-Recht, internationalen Abkommen und dem Recht anderer Staaten entgegenstünde. Also das dürfte extrem großen Ärger auf der diplomatischen Ebene geben, dürfte da großen Streit geben. Und die Unternehmen würden dann eben auch vor dem unauflösbaren Dilemma stehen. Entweder kooperieren sie, dann brechen sie eben das Recht des Staates, in dem die Daten liegen, oder sie kooperieren nicht, dann brechen sie eben das US-Recht. Also im Grunde genommen können die Firmen es da eigentlich nur noch falsch machen.
Auf den Streit in der internationalen Ebene, da kommen wir jetzt gleich nochmal. Ich würde aber das ganz gerne nochmal ein bisschen runterbrechen. Also was für Konsequenzen hätte das zum Beispiel jetzt für die Rechte der Internetnutzer? Das wird, also da wird ja massiv in deren Privatsphäre eingegriffen, wenn das denn durchgeht.
Ja, genau. Und man könnte sich eigentlich überhaupt nicht mehr sicher sein, welcher Staat jetzt auf meine Daten aus welchem Grund auch immer zugreift. Also meinetwegen könnte dann Russland argumentieren oder die Türkei, welcher Staat auch immer, könnte dann sagen, ja, wir haben ja auch bei uns Microsoft, die sind auch bei uns aktiv. Also können wir auf folgende Daten auch mit zugreifen, die Microsoft überall gespeichert hat, weil wir suchen folgenden Oppositionellen oder folgenden, der sich irgendeine Sache verdächtig gemacht hat. Und man weiß ja, dass zum Beispiel der Terrorismusbegriff in manchen Staaten eben sehr weit ausgelegt wird, zum Beispiel auch in der Türkei. Das kritisiert die EU ja auch immer wieder, dass dieser Begriff eben genutzt wird, um einfach unliebsame Leute mundtot zu machen. Und dann könnte meinetwegen die Türkei sagen, ja, gebt uns mal alle Informationen raus, weil die sind des Terrorismus verdächtig. Also das würde riesengroße Probleme und Unsicherheiten mit sich bringen.
Eine andere Konsequenz könnte natürlich auch sein, dass die Regierungen dann wiederum die Unternehmen dazu drängen, die Daten ihrer Bürger dann eben nur noch in ihrem eigenen Land zu speichern, um die Daten vor Zugriffen aus dem Ausland dann schützen zu können. Das würde dann den Ermittlern weniger Chancen geben, wieder auf die Daten zuzugreifen zu können und die Situation eventuell sehr viel undurchsichtiger und schwerer machen für die Ermittler.
Ja, das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie die Daten gespeichert werden. Also Microsoft hat zum Beispiel jetzt schon eine Konsequenz gezogen, was ihre Cloud-Dienste angeht. In Deutschland arbeiten sie da mit der Telekom zusammen und haben das System wohl so aufgestellt, dass sie selbst gar nicht auf die Nutzerdaten zugreifen könnten, sondern dass es dann im Zweifel nur die Telekom könnte. Also könnte man sich auch vorstellen, dass die Firmen sich dann solche Modelle ausdenken, um sich dem nicht aussetzen zu müssen. Es gibt aber, glaube ich, auch noch ein anderes Problem, was damit zusammenhängt, und das haben wir 2015 haben wir das erfahren, als nämlich der Europäische Gerichtshof das Safe Harbor Abkommen mit den USA für ungültig erklärt hat. Das war ja eine Rechtsgrundlage, um personenbezogene Daten von der EU in die USA übermitteln zu können. Man hat dann ein Nachfolgeabkommen, den Privacy Shield, ausgehandelt. Und damals hatten eben die Konzerne argumentiert, ja, wenn wir jetzt keine Rechtsgrundlage für den Transfer haben, haben wir Riesenprobleme, denn wir müssen Daten auch übermitteln, zum Beispiel um Zahlungen abzuwickeln, um Mitarbeiter zu bezahlen, aber eben auch, weil wir die Daten auf den Servern spielen. Es gibt eben in den USA und in Europa Server und auch überhaupt auf der ganzen Welt, wo Daten mehrfach vorgehalten werden, damit man eben vor Ort schneller darauf zugreifen kann, damit einfach die Performance des Netzwerks besser ist. Auch das würde wieder Riesenprobleme mit sich bringen, wenn man dann sagt, die Daten dürfen eben nur in einer bestimmten Jurisdiktion gespeichert werden. Also ich glaube, man kann sich das noch gar nicht alles ausmalen, was das dann mit sich bringen würde.
Wenn man sich das aber mal ausmalt, dann fragt man sich natürlich auch, warum denn nicht die schon existierenden internationalen Abkommen, die es da ja gibt und die ja auch jetzt schon im Einzelfall den Staaten eine Möglichkeit geben, an Daten zu kommen, wenn es besondere Ermittlungen gibt zum Beispiel, warum die nicht einfach reichen und man das Ganze so lässt, wie es ist.
Das ist auch so ein bisschen die Frage, die sich viele Beobachter stellen, was man auch so ein bisschen aus den Stellungnahmen von verschiedensten Institutionen zu diesem Verfahren, was man da so ein bisschen rauslesen kann. Warum nutzt man nicht die bisher bestehenden Mittel? Es gibt zum Beispiel zwischen der EU und den USA ein Umbrella Agreement, so nennt sich dieses Papier, da hat man sich eben darauf verständigt, wie man zur Strafverfolgung Informationen austauscht und trotzdem noch einen Datenschutz und gewisse Grundrechte gewährleistet. Also warum man nicht einfach darauf zurückgreift, ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage.
Kommen wir mal zu den Reaktionen. Es gab ja durchaus Reaktionen jetzt nicht nur in den Medien, sondern auch von Staaten und auch von Bürgern und auch von Unternehmen. Welche Position, um der Reihenfolge mal gerecht zu werden, bezieht denn jetzt die EU in diesem Rechtsstreit?
Ja, die Europäische Kommission stellvertretend für die EU hat sich geäußert und sie hat eben nochmal betont, dass erstens die Daten in Irland dem EU-Datenschutzrecht unterliegen. Das wird ab 25. Mai auch nochmal ein bisschen strenger, weil dann die Datenschutzgrundverordnung in Kraft tritt, also relativ strenges europäisches Datenschutzrecht gilt. Man will gleichzeitig aber eben mit der Strafverfolgung trotzdem mit den Amerikanern weiter zusammenarbeiten, eben auf Basis bestehender Verträge, betont aber, dass eben EU-Recht und internationale Gepflogenheiten bei der Entscheidung des Supreme Court berücksichtigt werden müssen, heißt Datentransfer nur auf Grundlage internationaler Abkommen. Das ist ganz klar die Position der EU.
Und wenn der Supreme Court jetzt aber anders entscheidet, welche Mittel hat denn dann die Europäische Union überhaupt? Also die Justiz in den USA ist ja schließlich unabhängig, da kann man ja nicht reinreden.
Da kann man nicht mit reinreden. Die EU hat den sogenannten Amicus Curiae, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, mein Latein ist jetzt nicht so gut.
Klang gut.
Einen sogenannten Amicus-Brief geschrieben. Das sind Stellungnahmen, die Unbeteiligte zum Verfahren mit abgeben können, also Personen oder Institutionen, die nicht direkt im Verfahren involviert sind, sondern nur indirekt. Und damit können eben fachliche Einschätzungen übermittelt werden. Und die US-Gerichte sind aber eben nicht daran gebunden. Sie sollen die zwar in ihrer Entscheidungsfindung mit einbeziehen, aber sind überhaupt nicht daran gebunden, was die EU-Kommission da nun sagt und zu bedenken gibt oder eben nicht sagt.
Die Wirtschaftsverbände, die haben ja auch Stellung bezogen und haben alarmiert reagiert. Es gibt da auch schon ein Rechtsgutachten von deutschen und französischen Wirtschaftsverbänden. Was steht denn darin?
Ja, genau. Also es gibt dieses Gutachten von deutschen und französischen Wirtschaftsverbänden, Bundesverband der deutschen Industrie, die IHK. Es gibt auch so einen Brief von Bitkom, dem deutschen IT-Branchenverband. Und wenn man sich das mal durchliest und zusammenfasst, steht da drin, naja, es würde die Unternehmen in ein riesengroßes Dilemma bringen, weil sie eben zwischen zwei Gesetzgebungen stehen, die sich dann widersprechen, oder zwischen zwei Rechtsprechungen, die sich widersprechen. Man befürchtet, dass es zu mehr Lokalisierung und Fragmentierung des Netzes führt, eben Daten an bestimmte Orte gebunden werden, das Netz eben nicht mehr, dieser Grundgedanke des Netzes, dass eben ganz viele verschiedene Orte miteinander eben dann verbunden sind, ganz viele Server auf der Welt miteinander verbunden sind, das würde diesem ganzen Grundgedanken schaden. Es würde am Ende US-Unternehmen und EU-Unternehmen gleichermaßen schaden. Also im Grunde genommen ist es eine Lose-Lose-Situation, wo am Ende alle Seiten damit verlieren würden, wenn denn diese Entscheidung so gefällt würde.
Eine Lose-Lose-Situation, und da fragt man sich an diesem Punkt natürlich schon, wer an diesem Verfahren eigentlich noch Interesse hat. Unser EU-Korrespondent Thomas Otto war das über die Hintergründe zu diesem Verfahren, das da im Sommer am US Supreme Court verhandelt wird. Wie ein exotisches Parfum klingt, das erfahren Sie jetzt. Parfum exotique heißt dieser Titel des französischen Elektroakts Guilhem. Guilhem mit Parfum Exotique. Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Es gibt ja im Netz einige How-to-Guides dazu, wie man seine eigenen Videos so optimiert, dass sie viral gehen. Man sollte zum Beispiel am besten diese dringend bei Reddit posten. Man sollte am besten montags veröffentlichen, weil die Leute dann ja wieder arbeiten und bis freitags ganz viel Zeit haben, sich gelangweilt, irgendwelche lustigen Videos hin und her zu schicken. Und man sollte sich dringend einen kurzen und knackigen Titel überlegen, der aber trotzdem ganz genau sagt, worum es im Video geht. Zum Beispiel, Mann rutscht auf Banane aus, in Klammern Zeitlupe. Von all diesen Tipps hat das erste virale Video der Welt, Bad Day, keinen einzigen beachtet und trotzdem haben es hunderte Millionen Menschen gesehen, darunter auch Mike Herbstreuth. Er hat es sogar sehr oft gesehen und je mehr er sich damit beschäftigt hat, umso geheimnisvoller und merkwürdiger erschien es ihm.
Ein übergewichtiger Mann sitzt in einer kleinen Bürozelle und tippt auf seiner Tastatur herum. Irgendwie will der Computer nicht so, wie er will, und er schlägt gegen den Monitor. Der Kollege von nebenan schaut kurz rüber, während der übergewichtige Mann weitertippt, immer aggressiver wird, auf die Tastatur haut und schließlich mit ihr wie mit einem Baseballschläger auf den Monitor eindrischt. Der Monitor fällt auf den Boden, noch ein kurzer Tritt dagegen, fertig. Gerade mal 26 Sekunden dauert dieses Video, das aussieht, als hätte es eine Überwachungskamera aufgenommen. Badday.mpeg heißt es und ist das erste virale Internetvideo. 1997 machte der kurze Film zuerst auf gebrannten CDs die Runde und verbreitete sich dann rasend schnell per E-Mail. Sogar im Fernsehen wurde der Clip gezeigt. Ein paar Monate später erschien in der Zeitung LA Weekly schon der erste Artikel über die Kult-Internet-Sensation Badday.mpeg. Zu der Zeit hatte das Video schon eigene Fanseiten und eine davon war einer Verschwörung auf der Spur. Denn bei Badday.mpeg ist nichts so, wie es scheint. Zoomt man etwas in das Video hinein, stellen sich plötzlich Fragen. Hier, in diesem Bild, grinst der übergewichtige Mann da etwa in die Kamera? Und werfen er und sein Kollege sich einen lächelnden Blick zu? Und sind Computer und Tastatur etwa überhaupt nicht eingesteckt?
Ich habe jeden Frame dieses Videos analysiert. Jetzt kenne ich die Wahrheit. Das Video ist fake. Windows hat dieses kathartische Video gedreht, aus Angst vor der Revolution. Der Tag, an dem die Arbeitenden vor den schrottigen Produkten sitzen und nicht mehr lachen werden.
Diese nicht ganz ernst gemeinte Verschwörungstheorie verfasste der Webentwickler Benoit Rigaud damals auf seiner selbstgebastelten Fanseite für das Video, auf der er einzelne Bilder aus dem Film vergrößerte und auffällige Dinge und Ungereimtheiten rot einkreiste. Und lag damit gar nicht mal so komplett falsch.
Wir haben zwei Takes gebraucht, weil wir alle beim ersten Mal so unglaublich lachen mussten,
sagt Vinnie Licciardi im Interview mit dem Wired Magazine. Er ist der dicke, zerstörungswütige Mann aus dem Bad Day-Video. Und war damals eher bekannt als gut gelaunter Vertriebsleiter bei der Firma Loronix Information Solutions. Loronix arbeitete Ende der 90er an einer besonders leistungsfähigen Überwachungskamera und sie brauchten noch ein bisschen Videomaterial, um ihren Kunden die Technologie demonstrieren zu können. Es standen noch ein paar ausrangierte Computer im Lager herum, also warum nicht selber einen lustigen kleinen Film für die Kundenpräsentation drehen? Mit dem kleinen Clip hat Loronix damals ganz unbeabsichtigt den Nerv der Zeit getroffen. Und tut das im Prinzip bis heute noch. Vinnie Licciardi.
Ich glaube einfach, dass jeder diesen Moment kennt. Man ist total genervt, weil die Software nicht funktioniert oder der PC irgendwie hängt. Es wollte sicher jeder schon mal irgendwann in seinem Leben auf seinen Computer einhauen.
Das zeigen auch all die erfolgreichen Videos, die seitdem die Prämisse von Bad Day übernommen haben und kaputt machen, was sie kaputt macht. Egal ob mit einem Baseballschläger, mit einem Samurai-Schwert oder einem Vorschlaghammer. Aber so sehr sie sich auch Mühe geben, so ausgefallen sie auch ihre Computer kaputt machen, Vinnie Licciardi hat schon virale Computer-Kaputtmach-Videos gemacht, als es noch uncool war.
Bad Day, ein Klassiker, also gewissermaßen, der auf jeden Fall seinen Platz in der Geschichte der viralen Videos behaupten wird. Wir kommen zu Fufk und das ist jetzt kein Versprecher, sondern der Künstlername einer jungen Songwriterin aus Austin, Texas. Für die Musik machen so ein bisschen dasselbe zu sein scheint wie Tagebuch schreiben. Ihre täglichen Ideen, Eindrücke und Erlebnisse hält sie quasi dokumentarisch fest und verpackt sie dann in melancholischen Akustik-Pop. So auch in Solano Drive.
I have tumbled down from an overwhelming height where painted clouds are drawn above a pale blue sky. Where I'm at is not a bad place, it's just not good enough. If you see me drowning slowly, please don't pull me up. If I died here, would it be the worst thing?
Band, Medien und Meinungen.
Und für die Meldungen der Woche ist jetzt mein Kollege Jochen Dreyer im Studio. Hallo Jochen.
Hallo.
Wir haben ja vorhin bereits schon darüber gesprochen, dass die amerikanischen Behörden auch an Daten wollen, die in anderen Ländern gespeichert oder verwaltet werden. Doch auch in Deutschland nimmt die Überwachung zu. Das zeigt zumindest die Antwort auf eine Anfrage der Linksfraktion an die Bundesregierung. Und erklär uns mal, was da genau drin steht.
Ja, die deutschen Behörden nutzen vermehrt Handydaten, um Verdächtige ausfindig zu machen. Zum Beispiel hat der Verfassungsschutz viel mehr sogenannte stille SMS verschickt. Allein im letzten Halbjahr 180.000 stille SMS sind Nachrichten, die der Empfänger nicht sieht, also auch kein Signal bekommt, dass eine Nachricht eingetroffen ist. Trotzdem entstehen dadurch Verbindungsdaten, die dann ausgewertet werden können. So kann festgestellt werden, wo sich das Gerät befindet und damit auch womöglich der Besitzer. Es entstehen also Bewegungsprofile.
Das heißt ja auch, dass die Funkzellenabfrage stark zugenommen hat. Was bedeutet denn das?
Damit werden über eine richterliche Anordnung die Netzbetreiber in die Pflicht genommen, zu veröffentlichen, welche Mobilfunkteilnehmer sich zu einem bestimmten Zeitraum mit einer Funkzelle verbunden haben. Also wer wo an welchem Ort ist oder war. Darum geht es eben bei fast allen Maßnahmen. Genauso ist das der Fall bei den sogenannten IMSI-Catchern, die ebenfalls vermehrt eingesetzt wurden. Ein IMSI-Catcher tut so, als wäre er ein Funkmast, mit dem das Telefon sich verbindet. Dann wird die IMSI ausgelesen. Das ist die internationale Mobilfunk-Teilnehmerkennung. Und jede SIM-Karte hat genau so eine zugeteilte Nummer. Dass da seit letztem Jahr auch in Deutschland rechtlich jede SIM-Karte über Identitätsnachweise personenbezogen sein muss, also jede SIM-Karte ist einem Menschen zugeteilt, ist halt diese Kennung einem Menschen zuzuordnen und deswegen halt natürlich auch, kann man gut damit überwachen. Aber nicht nur der Standort kann darüber festgestellt werden, sondern auch Telefonate abgehört werden. Und das große Problem bei diesen Funkzellenabfragen und IMSI-Catchern ist vor allem, dass auch immer Bürger miterfasst werden, die aus völlig redlichen Gründen an diesen bestimmten Orten waren.
Die Möglichkeiten der Sicherheitsbehörden, Bürger über ihre technischen Endgeräte zu überwachen, die gehen aber noch deutlich weiter. Gestern hat ein Rechercheverbund von Süddeutscher Zeitung, WDR und NDR gemeldet, dass der sogenannte Bundestrojaner schon im Einsatz ist und dementsprechend dann verschlüsselte Kommunikation auf Smartphones ja umgeht. Wie geht denn das?
Ja, der Trojaner nutzt Sicherheitslücken in dem Betriebssystem, macht dann Screenshots des Telefons und sendet diese an die Behörden oder auch sogar live zu beobachten, was auf dem Gerät passiert. Das soll wohl möglich sein. Die Nachrichten zwischen Messengern, die werden heute eben meist verschlüsselt übertragen. Und der einzige Weg, auf diese Inhalte noch Zugriff zu haben, wäre halt sozusagen direkt die Quelle abzugreifen. Das ist das Argument der Behörden. Der Trojaner steht seit den ersten Entwicklungen hart in der Kritik, nicht nur, weil er verschlüsselte Nachrichten auslesen kann, tief in die Privatsphäre der Nutzer eingreift, sondern auch, weil er eben Sicherheitslücken ausnutzt, die, wenn sie nicht geschlossen werden, genauso auch von Hackern verwendet werden können. Und der Journalist Heribert Prantl nennt den Staatstrojaner in der Süddeutschen Zeitung den größten, umfassendsten, weitreichendsten, heimlichsten und gefährlichsten Grundrechtseingriff seit dem Bestehen der Bundesrepublik.
Klingt nicht gut.
Nee, klingt nicht gut.
Kommen wir mal von deutschen Behörden zu amerikanischen Unternehmen, die ebenfalls alles über uns wissen möchten. Google hat ja im Jahr 2017 mehr Geld in Lobbyarbeit gesteckt als jedes andere Unternehmen in den USA.
Ja, 18 Millionen Dollar hat der Internetgigant investiert, um den Kongress, das Weiße Haus und andere Behörden von Positionen zu überzeugen, die für sie von Vorteil wären. Damit hat zum ersten Mal ein Technologiekonzern den ersten Platz eingenommen, meldet die Non-Profit-Organisation Center for Responsive Politics am Dienstag. Die verfolgen seit 1998 die Ausgaben von Unternehmen in Lobbyarbeit. Aber nicht nur Google hat viel mehr Geld ausgegeben, sondern auch Apple, Amazon, Facebook, also die anderen Internetriesen. Und dies wird vor allem darauf zurückgeführt, dass das Silicon Valley Einfluss auf die Trump-Regierung nehmen wollte. Die sind sich nämlich nicht so ganz nah.
Ja, das kann man nachvollziehen. Die unheimlichste Meldung der Woche, die kommt aber nun von der Stanford University. Dort behaupten Forscher, sie könnten unseren Todeszeitpunkt vorhersagen. Was steckt denn dahinter?
Ja, die Forscher haben mit Daten von hunderttausenden Patienten aus den Jahren 1995 bis 2014 eine künstliche Intelligenz gefüttert. Und diese berechnet dann einen mutmaßlichen Todeszeitpunkt für diese Menschen 24 Stunden, nachdem sie in das Krankenhaus eingeliefert wurden. Und das wurde dann mit der Realität abgeglichen. Und tatsächlich ist dieser Ansatz der Forscher aber weit weniger makaber, als es erstmal klingt. Es geht nämlich darum, Menschen mit unheilbaren Krankheiten zu ermöglichen, dass sie zu Hause und eben nicht im Krankenhaus sterben. Dies soll die Palliativversorgung verbessern und den todkranken Menschen den nahen Tod so angenehm wie möglich gestalten. Die Entlastung des Gesundheitssystems dürfte allerdings auch eine Rolle für den Einsatz einer solchen KI spielen. Und tatsächlich ist sie ja sehr nah dran gewesen bei den Ergebnissen und wird jetzt auch testweise erstmal in ein Pilotprojekt eingesetzt.
Das kann man also durchaus doch ein bisschen skeptisch sehen. Also unterm Strich fühle ich mich damit nicht so besonders wohl. Zum Schluss daher jetzt nochmal eine echte Servicemeldung für das restliche Wochenende. Tinder ist nicht sicher, zumindest vom Datenschutz her. Man sollte also besser, oder wann sollte man eigentlich besser nicht nach links oder rechts wischen?
Ja, Sicherheitsforscher des israelischen Unternehmens Checkmarks haben nachweisen können, dass die App vor allem im WLAN unsicher ist. Mit einem theoretischen Angriffsszenario kann nachvollzogen werden, welche Bilder von wem nach links oder rechts gewischt werden. Auf Chats und andere persönliche Daten kann nicht zugegriffen werden, aber die Vorlieben eines Nutzers, die sind halt ganz klar durch dieses Wischverhalten erkennbar. Und möglich ist das, weil Tinder im WLAN auf eine verschlüsselte Übertragung über HTTPS verzichtet. Das ist aber nicht das erste Mal, dass Dating-Apps Sicherheitslücken aufweisen. OkCupid, Badu, Happn, sie alle haben schon viel zu leicht Daten preisgegeben an Hacker. Also man sollte sich bewusst sein, Safer Sex fängt eben heute schon beim Daten über das eigene Telefon an.
Ja, danke Jochen für diese hilfreichen Informationen.
Ja, gern geschehen.
Ja, und damit endet diese Ausgabe von Breitband. Im Anschluss empfehle ich Ihnen unser Theatermagazin Rang 1, in dem es unter anderem um die Frage geht, warum es für Theatermacher zum Beispiel aus Ländern wie Afghanistan eigentlich so schwierig ist, ein Visum für Deutschland zu bekommen. Ich bin Katja Bigalke und ich verabschiede mich mit The Open von Darkside. Das ist ein Künstler und Vertreter der düster melancholischen Trip-Hops. Szene Argentiniens. Tschüss und machen Sie es gut.
We're all set, Colonel. We've tuned in to the crystal set frequency.